Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie auch sehr herzlich und darf Ihnen sagen, Matthias Döpfner ist der erfolgreichste Journalist, den es im deutschen Verlagswesen je gegeben hat. An dieser Stelle könnten wir es eigentlich beenden. Ja?
Jetzt klatscht mir keiner.
Ich will das aber auch gerne erläutern, warum. Als Vorstandsvorsitzender der Axel Springer Verlag AG leitet er seit knapp einem Jahr das größte Zeitungshaus Europas. Der noch 39-Jährige, 6 Wochen lang, war mit 31 bereits Chefredakteur der Wochenpost in Berlin, mit 33 Chefredakteur der Hamburger Morgenpost, beide Mal nicht ganz so erfolgreich wie als Chefredakteur der Welt, wo er von 1998 bis 2000 journalistische und optische, auch von mir viel bewunderte, Maßstäbe gesetzt hat. Unter seinen 4 Buchveröffentlichungen möchte ich nur meinen Lieblingstitel nennen, weil er die vielfältige Persönlichkeit von Matthias Döpfner beleuchtet. Er heißt Erotik in der Musik, 1986 bei Ullstein erschienen. Wir kennen uns seit 10 Jahren, aber nicht besonders gut. Wir haben uns aber von Anfang an geduzt, weswegen es uns beiden etwas verkrampft erschiene, wenn wir für Sie erstmals hier das Sie ausprobieren würden. Vorgestellt wurde er mir von Hubert Burda mit den Worten: Achten Sie auf diesen jungen Mann, der wird ein ganz großer. Matthias, Assistent von Axel Ganz, wir haben es gerade gehört, von Herrn Schipphorst, von Gerd Schulte-Hillen, 3-mal Chefredakteur, Vorstand und Vorstandsvorsitzender bei Axel Springer. Wenn du auf diesen rasanten Aufstieg zurückblickst, hast du manchmal Höhenangst?
Da bin ich bei meiner Länge vorgefeit, Höhenangst zu haben. Insofern war ja auch das Zitat von Hubert Burda nicht besonders visionär, denn lang war ich damals schon, und ob was Großes draus wird, das wird man dann noch sehen.
Ja. Aber er hat ausdrücklich Großer gemeint.
Also ich bevorzuge es, unterschätzt zu werden.
Das ist dir aber nicht gelungen.
Ach, wenn ich sehe, wie zärtlich ihr mit uns umgeht und manch anderer Wettbewerber, dann glaube ich, hält sich das ganz gut, die Balance.
Aber trotzdem, ich meine, so viel Macht, so viel Einfluss, so viel Bedeutung zu haben, das erfordert ja ein gewisses Training.
Ich weiß nicht, ob es Training erfordert. Ich glaube, es erfordert letztlich Bodenhaftung und Demut. Und wenn man eben, also es gibt diesen Satz, wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden. Und das ist, glaube ich, wirklich so. Also wenn man anfängt, sich selber zu bewundern, dann sollte man aufhören. Ja, und da kann ich dir sicher sagen, davon bin ich noch weit entfernt. Ich gehöre, glaube ich, zu den Menschen, bei denen die Fähigkeit zur Selbstkritik immer stärker ausgeprägt ist als die Fähigkeit zur Selbstzufriedenheit. Und das ist ja vielleicht auch eine Triebkraft.
Mir hat mal ein sehr erfolgreicher Journalist, der inzwischen bei dir im engsten Umfeld arbeitet, gesagt, weil der hat auch so eine rasante Karriere hinter sich, nicht ganz so erfolgreich, aber fast. Und der hat gesagt, manchmal wache ich auf und denke mir, jetzt lasse ich den Namen weg, was machst du eigentlich hier?
Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das geht mir erstaunlicherweise nie so. Ich habe,
du glücklicher, kann ich nur sagen.
Ich weiß noch ganz genau, als ich Chefredakteur der Morgenpost wurde, der Wochenpost, noch vorher, da hatte ich einmal morgens, als ich sehr früh aufstehen musste und einen erkennbar schweren Tag mit sehr unangenehmen Entscheidungen vor mir hatte, da hatte ich so ein Gefühl, was mache ich hier eigentlich? Aber das war wirklich nur dieses eine Mal, und ansonsten ist es eigentlich umgekehrt ein mich selbst überraschendes Gefühl, dass ich das Gefühl habe, sehr bei mir zu sein, das zu machen, gerade jetzt, gerade in dieser Aufgabe, das zu machen, was ich immer machen wollte. Ich muss eigentlich dazu sagen, dass mir das bei der Aufgabe bei der Welt auch schon so ging.
Du hast Musikwissenschaften studiert, Germanistik und Theaterwissenschaft. Braucht man für deinen Job nicht den Schein eines BWL-Studiums?
Das ist insofern eine interessante Frage, als ich ja mich darum bemüht habe, diesen Schein zu erzeugen, indem ich in Frankfurt, als ich Musikwissenschaft studierte, gelegentlich auch mal BWL-Vorlesungen besuchte, aber interessanterweise bei Herrn Engels, der nun wirklich auch noch ein Nachkomme des berühmten Ideologen gleichen Namens ist. Aber zum Kommunismus hat er mich nicht bekehrt, und wer die Wirtschaftswoche damals gelesen hat, der weiß ja, dass er sich da auch von seinem Großvater entfernt hat. Nein, ich glaube, dass Berufsbilder jeder Herkunft für eine solche Aufgabe in Frage kommen. Es gibt Ingenieure, die Unternehmen führen. Es gibt Juristen, die Unternehmen führen. Es gibt sogar Ärzte, die Unternehmen führen oder Mediziner, die Unternehmen führen. Warum soll es nicht Journalisten geben und vor allen Dingen, warum sollte es nicht gerade in unserer Branche möglichst viele Journalisten geben? Das finde ich immer interessant, dass gerade Journalisten gelegentlich den Eindruck haben, also einer, der nur Journalismus gemacht hat, der kann doch sowas nicht können. Anstatt, dass man froh ist
und
einer von uns ist es geworden. Das sollte doch alle Journalisten eigentlich freuen.
Wie hast du dir denn die Kenntnisse, die Grundkenntnisse beigebracht der Betriebsführung?
Na gut, also da gibt es natürlich wirklich das Learning by Doing durch die Zeit, die ich bei Axel Ganz verbracht habe in Paris. Das ist sicherlich der Verleger und Verlegerunternehmer, von dem ich in unternehmerischer Hinsicht, in betriebswirtschaftlicher Hinsicht am allermeisten gelernt habe. Ein unglaublich beeindruckender Mensch und Manager. Und natürlich war auch die Fontaine Schiphorst eben schon erwähnte Zeit bei Gerd Schulte-Hillen wichtig. Und gerade diese Assistentenposition ist natürlich eine wunderbare Situation, wo man in alles reinschaut und einen sehr guten Draufblick und Überblick bekommt und trotzdem sich auch von unten aus dem Bauch der Organisation den Themen nähern kann. Also das war schon eine faszinierende Ausbildung, aber die entscheidenden Dinge, die kommen dann, wenn man die Aufgabe zu bewältigen hat. Und man muss ehrlich sagen, es sind ja auch keine Geheimwissenschaften. Also gesunder Menschenverstand und Fleiß bringen einen da auch relativ weit.
Das merke ich mir. Gesunder Menschenverstand und Fleiß und man wird Vorstandsvorsitzender bei
Spenden. Fleiß ist überhaupt ganz wichtig. Ist so. Fleiß wird immer unterschätzt. Muss man gerade hier in Preußen betonen. Ja.
Kannst du denn inzwischen eine Bilanz lesen?
Ja, klar. Ja.
So klar ist das gar nicht. Ich kenne Ressortleiter Wirtschaft, die keine Bilanzen lesen können.
Ja gut, ob man... Ja gut. Es soll ja auch Unternehmer und Unternehmensführer geben, die Bilanzen zwar fälschen können, aber offenbar nicht lesen können. Ob man immer die Dinge, die versteckt sind, in einer Bilanz entdeckt, das ist eine andere Frage. Aber ich glaube, diese Sachen, also da muss ich sagen, da gibt es aus der Perspektive der Distanz immer einen großen Respekt. Diese Dinge lernt man sehr schnell. Viel schwieriger ist es für das, was unser Geschäft ausmacht, für Journalismus, für Inhalte, für gute Texte, für die richtigen Leute, dafür Instinkte und Erfahrungen zu entwickeln. Und ich glaube, dass dieser Teil unseres Geschäfts, und es muss immer und insbesondere an der Spitze, glaube ich, beides zusammenkommen, dass dieser Teil des Geschäfts wesentlich schwerer zu lernen ist.
Wer hat dir außer Schulte-Hillen und Axel Ganz besonders geholfen?
Das ist eine interessante Frage, weil ich nicht den Eindruck habe, einen wirklichen Mentor je besessen zu haben. Es gibt Menschen, die ich besonders geschätzt habe, die ich befragt habe, dass mir jemand wirklich geholfen hätte, könnte ich nicht sagen. Da ist dann schon im professionellen Sinne sicherlich Gerd Schulte-Hillen derjenige, der mir sehr früh sehr viel Verantwortung gegeben hat. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar, aber auch ganz früh. Also ich meine, ich habe mit 16 Jahren bei der Offenbach-Post angeheuert, einer kleinen Lokalzeitung in der Nähe von Frankfurt. Da gab es auch einen Mensch, der mir die Chance gegeben hat, den ersten Artikel zu schreiben. Der hat mir natürlich wirklich geholfen. Oder als ich mich in einem Anflug von Größen war, noch kurz vor dem Absolvieren des Abiturs bei der FAZ beworben hatte und zunächst mal von der Sekretärin des damaligen Feuilleton-Chefs abgewiesen wurde mit der für mich unvergesslichen Frage. Also ich rief da an und sagte, ja, Matthias Döpfner, sagte, ja, ich möchte Herrn Rühle sprechen. Ich sage mal, wer sind Sie dann? Da sage ich, ja, ich bin noch Schüler und ich mache jetzt demnächst mein Abitur und würde aber gerne fürs Feuilleton der FAZ schreiben. Da sagte er, also wissen Sie was, junger Mann, jetzt machen Sie erstmal Abitur, dann studieren Sie, dann machen Sie Ihren Doktor und dann können Sie sich wieder melden, gell? Und dann aufgelegt. Und dann aber im zweiten Anlauf bei einer Musikredakteurin Ellen Kohlhaas doch Gehör gefunden zu haben und einen Termin bekommen zu haben und dann sehr streng examiniert von ihr und ihrem Kollegen Gerhard R. Koch und die dann einfach sagten, okay, also so eine kleine lokale Konzertchronik, die darf an meinem Lokalteil schreiben. Dieser erste Artikel, Also das war dann wirklich mit 18 Jahren der erste Artikel im Lokalteil der FAZ. Wenn Sie mich fragen würden, mein schönstes berufliches Erfolgserlebnis bisher, das war's.
Ja. Das ist eine super Geschichte.
Die stimmt, die ist absolut wahr. Absolut wahr.
Also, wenn du schon keine Mentoren gehabt hast, hast du heute Berater?
Nein, also zu Beratern habe ich ja nun ein bekanntermaßen sehr gestörtes Verhältnis. Ich glaube, das ist für Unternehmen insbesondere...
Warum bekanntermaßen?
Ja, weil ich ab Januar dieses Jahres gibt es im Axel Springer Verlag keine Unternehmensberater mehr. Das ist aus meiner Sicht ein... Nein, es ist wirklich, ich meine, es gibt natürlich immer Ausnahmeerscheinungen und es gibt Berater, die einem wirklich was zu sagen haben, aber es gibt leider auch doch einen auch missbräuchlichen Einsatz der Berater. Man kann den Beratern eigentlich gar nicht den Vorwurf machen, sondern man muss dem Management den Vorwurf machen, dass aus eigener Unsicherheit sich Leute holt, die Strategieberatung machen. Also ich verstehe nicht, wenn ich nicht weiß, welche Strategie ich mit meinen Kollegen entwickeln und erarbeiten will, dann darf ich doch hier nicht antreten in so einer Funktion. Also eine Strategieberatung ist eigentlich eine Absurdität in sich oder die berühmte Rationalisierungsberatung, weil ich mich nicht traue, meinen Mitarbeitern zu erklären, das und warum und wie viele wir abbauen müssen, hole ich mir einen Unternehmensberater, der dann sagt, also Sie müssen so und so viele Leute entlassen. Dann sage ich, ja, also McKinsey hat es ja gesagt oder Roland Berger hat es gesagt, das ist doch albern.
Die meinte ich aber eigentlich nicht.
Du meintest persönliche Berater und persönliche Berater sind was ganz anderes, die würde ich nie Berater nennen, sondern das sind Gesprächspartner, das sind Freunde, das sind kluge, weise Menschen, Menschen wie beispielsweise George Weidenfeld, das ist ein 83-jähriger Herr, der eine Lebensklugheit hat und eine Lebenserfahrung hat, die ich sehr bewundere. Mit ihm zu sprechen, mich mit ihm auszutauschen, ist ein Vergnügen. Johannes Groß war so jemand, mit dem ich gerne mich ausgetauscht habe. Und das sind Menschen, die man als Ratgeber vielleicht verstehen könnte. Aber ich glaube, Berater in einer institutionalisierten Form braucht man nicht und sind sowohl in Unternehmen als auch in den Führungszentralen solcher Unternehmen fehl am Platz, weil dann muss man sich immer fragen, wer berät den jetzt eigentlich und mit wem muss ich jetzt sprechen, damit er ihm diesen Rat gibt. Also das halte ich für sehr, sehr gefährlich.
Hältst du sie nebenbei auch für überbezahlt, wenn sie schon zum Einsatz kommen?
Das sowieso. Notorisch, ich halte allerdings fast jeden, der bei uns zum Einsatz kommt, für überbezahlt. Das liegt sozusagen in der...
War es denn schon in jungen Jahren Vorsatz, dass die Reise in die eine, also in die journalistische oder in die andere, in die verlegerische Richtung gehen könnte?
Also die verlegerische Richtung war nicht vorgezeichnet, die journalistische glaube ich doch sehr früh, ja. Ich habe sehr früh den Wunsch gehabt zu schreiben und habe das auch getan und habe diesen Berufswunsch Journalismus, der stand allem voran. Also ich habe auch mein Studium danach ausgerichtet, was dem Journalismus dienlich sein würde. Und in welchem Feld ich eben besonders gerne schreiben würde.
Aber nie das, Architektur, hat nie eine Rolle gespielt.
Ja, das ist insofern ein trauriges Kapitel, weil ich eigentlich glaube, dass das meine wahre Berufung gewesen wäre. Muss man noch dazu sagen, na, weil ich liebe Architektur, ich liebe Häuser und wirklich je älter ich werde, desto mehr Spaß macht mir, mich damit zu beschäftigen. Aber das Schicksal will es nun mal, dass mein Vater Architekt ist im Herzen immer noch und aktiver Architekt war. Er war allerdings ein kommerziell nicht erfolgreicher Architekt und deswegen hat er mir immer den Rat gegeben, von diesem Beruf die Finger zu lassen. Das sei eine brotlose Kunst und das sollte ich nicht machen. Er hat natürlich nie sich träumen lassen, dass ich dann ein noch brotloseres Feld wie den Journalismus ergreifen würde und dann auch noch Musikwissenschaft studieren würde.
Und er weint jetzt noch Tränen der Rührung.
Ist doch keine Frage.
Dann aber zurück zur Frage, wann ist denn so die Ahnung hochgekommen? Vielleicht wäre auch eine Verlagsposition eine angemessene.
Naja, also es ist, Deutschland tut sich ja immer sehr schwer mit Menschen, die mal das eine, mal das andere tun. Und ich weiß noch, als ich zum ersten Mal den Journalismus verlassen habe, da habe ich in München eine Agentur gegründet als Tochterfirma einer bestehenden Firma, die sich mit Kultursponsoring und Künstler-PR beschäftigt hat. Und da wurde ich Geschäftsführer. Und übrigens, das war auch eine sehr wichtige wirtschaftliche Erfahrung. Und da habe ich eben überlegt, ob ich das machen kann, weil es mich irgendwie reizte, dieses Organisieren, das Managen, Geschäfte machen. Das war was mich irgendwie immer gereizt hat. Und dann habe ich mehrere Bekannte, Freunde um Rat gefragt. Und die Berater, die haben mir eben alle abgeraten. Die haben alle gesagt, nein, das darfst du auf gar keinen Fall machen. Wer einmal den Journalismus verlassen hat, der ist für den Journalismus verloren und der kommt nie wieder zurück. Und ich habe dann aber gedacht, ich probiere das, es reizt mich. Ich habe es gemacht und es hat mir einen höllischen Spaß gemacht. Dieses Geschäft, das Dealen und Geld verdienen und so weiter, das hat mir große Freude gemacht, das Organisieren. Aber mir fehlte nach einer Zeit dann eben doch das Inhaltliche, das Journalistische. Und so bin ich, nachdem der Laden lief und schwarze Zahlen schrieb, bin ich dann wieder zurück in den Journalismus gegangen und als Korrespondent für die FAZ nach Brüssel. Und da waren die Ersten wieder überrascht, sagten, also jetzt tatsächlich, jetzt geht er wieder zurück in den Journalismus. Dann kam der Schritt vom Journalismus in die Verlagsarbeit bei Axel Ganz, bei Gruner & Jahr in Paris. Das war im Grunde der zweite Frontenwechsel und der führte ja dann auch wieder zurück in die Chefredaktion. Also ich bin eigentlich immer hin und her gewandert. Und wann jetzt wirklich, also ein Erweckungserlebnis, irgendeine spektakuläre Geschichte, da merkte ich, dass mich das Managerielle reizt, das kann ich so nicht erzählen. Das hat sich ergeben und es war mir immer klar, das reizt mich und das will ich nicht aufgeben. Und so führte es dann insofern wieder ganz konsequent irgendwann zusammen, die Kombination aus Journalismus und Geschäft.
Gäbe es denn irgendetwas im Augenblick, was du als Journalist gerne tun würdest, aber nicht darfst?
Nee, wie meinst du die Frage jetzt? Also ein bestimmtes Thema oder ja, also wenn du mich fragst, würde ich gerne, ich würde gerne morgen als Reporter arbeiten. Ich könnte mir vorstellen, morgen Reporter zu sein. Das ist einer der schönsten Berufe.
In welchem Ressort? Gibt.
Ressortübergreifend am allerliebsten, ja. Mhm. Aber also diese Faszination des Schreibens, das ist nach wie vor etwas, was mir eben sehr, sehr wichtig ist und was mir große Freude macht. Aber ich nehme mir ja auch die Freiheit, auch in dieser Funktion gelegentlich, wenn es mir in den Fingern juckt, zu schreiben. Also beispielsweise angelegentlich der Möllemann-Diskussion habe ich ja sowohl in Bild und Welt Kommentare geschrieben, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Dann fragen die Leute, ja, ist das, darf man das jetzt sozusagen, kann der Vorstandsvorsitzende hier letztinstanzlich irgendeine Meinung abgeben? Und da muss man halt sagen, es ist eben keine letztinstanzliche Meinung, es ist ein Kommentar, ein Beitrag zur Diskussion. Die Freiheit hätte ich gerne auch in Zukunft.
Hast du das Gefühl, die FDP damit beeinflusst zu haben?
Na, das ist ja offenkundig, dass ich das nicht habe. Das ist ja ganz offenkundig, denn damals, als ich diesen Bild-Zeitungskommentar schrieb, war es ja wirklich noch nicht zu spät. Möllemann hätte, Westerwelle hätte Möllemann zu diesem Zeitpunkt rausschmeißen müssen, er hätte ihn rausschmeißen können und er hätte dies mit einer großen Unterstützung in der eigenen Partei und mit einer noch größeren Unterstützung in der deutschen Bevölkerung tun können und wahrscheinlich sogar weite Teile neuer Wählerschichten für sich erschließen können. Aber er hat es nicht gewagt oder nicht gewollt und wie es ausgegangen ist, wissen wir ja.
Du giltst als ein sehr vorsichtiger Auskunftgeber. Ich glaube, du würdest aber jetzt nicht dementieren, wenn ich sagen würde, in deiner Position musstest du im Crashkurs lernen. Hast du auch im Crashkurs Fehler gemacht?
Ja, permanent, also jeden Tag. Ich meine, es dürfen halt in Summe nicht zu viele werden. Und wenn man den Strich zieht, dann müssen es mehr richtige Dinge gewesen sein. Aber klar, macht man Fehler.
Was war denn in diesen zurückliegenden knapp 2,5 Jahren die größten Fehleinschätzungen?
Interessanterweise auf einem Feld, wo ich immer eine besondere Stärke von mir gesehen habe, nämlich auf dem Feld der Menschenbeurteilung. Da sind mir die größten Fehler unterlaufen.
Das ist ein ganz gutes Stichwort, weil was mir aufgefallen ist, dass du in kürzester Zeit bei Springer die gesamte oder fast die gesamte Führungsebene ausgewechselt hast, bei den Vorständen, vor allen Dingen aber bei den wichtigen Chefredakteuren. War dieses Blutbad unvermeidlich?
Also ich kann mich an kein Blutbad erinnern. Ich meine, bei der Hamburger Morgenpost hieß es das Kettensägenmassaker. Also diese Metaphern sind ja
das
immer sehr
beliebt. Das habe ich ja nicht
gesagt. Ah, ich wollte noch mal dran erinnern, nicht, dass ich in Vergessenheit gerät. Nein, ich glaube, wir haben in einer sehr angemessenen Weise Veränderung, Modernisierung, Verjüngung in diesem Verlag betrieben. Das Durchschnittsalter des Verlages ist heute, liegt bei 43 Jahren. Ich glaube, das ist ein gutes Durchschnittsalter, wenn ich ansehe, wie viel in den Führungspositionen wir verändert haben. Wir haben etwa 20% der Führungskräfte ausgewechselt. Das ist aus meiner Sicht eine gute Prozentzahl. Und ich glaube, dieser Prozentsatz an Erneuerung, an Veränderung, der war auch wirklich nötig, dass das nicht immer nur zugunsten der Jungen ausfällt. Ich glaube, das ist ja auch eindrucksvoll belegt, dadurch, dass mein Stellvertreter Rudolf Knepper im Vorstand Ende 50 ist und seit 30 Jahren im Unternehmen ist.
Der alleine hebt den Altersdurchschnitt.
Nee, aber aufs Ganze gesehen geht es natürlich im Unternehmen auch insgesamt so, dass eine ganze Reihe von Kollegen, die seit vielen Jahren dort gute Arbeit leisten, ihre Verträge verlängert bekommen haben oder weiter in ihren Verträgen sind. Es sind eine Reihe älterer, neuer Leute geholt worden. Also ich meine, Herr Stolte ist ja auch kein junger Hüpfer. Jetzt haben wir gerade Herrn Delbrück wieder zurück in das Unternehmen geholt, ebenfalls ein hocherfahrener, kompetenter Manager, Ende 50. Also ich glaube, es kommt schon auf die Mischung an und eine gewisse Verjüngung und Erneuerung nochmal war in diesem Unternehmen dringend nötig. Aber einen einseitigen Jugendwahn oder eine einseitige Auswechselwut, dass jetzt irgendwie alles neu sein muss und alles, was da war, taugt nichts. Das wäre sehr arrogant, sehr dumm, sehr unklug. Und ich glaube, dass wir diesen Fehler auch nicht gemacht haben.
Ich hake da trotzdem noch mal nach. Ja. Also ich finde ja 43 ein großartiges Alter.
Ja.
Aber wenn man sich die Chefredakteure anschaut, die du geholt hast, sie sind alle unter 40. Ist 40 so eine magische Grenze, wo die Senilität ansetzt?
Also die Aussage an sich ist nicht richtig, denn Menzo Heil, der das Hamburger Abendblatt ganz exzellent macht, ist
deutlich über 40. Ich könnte sie nennen, also ich bin gut vorbereitet, ich könnte sie nennen, die unter 40-Jährigen.
Na gut, es sind ja nicht so viele. Also es sind, wenn wir von den Zeitungschefredakteuren sprechen, wenn wir die Zeitschriftenchefredakteure angucken, dann sieht es natürlich wieder ganz anders aus. Da sind mehrere Ältere, aber bei den Zeitungschefredakteuren, da sind ja, da sind zwei deutlich über 40. Und drei deutlich unter 40 oder Ende 30, ja. Ich glaube, das ist ein gutes Alter. Und wenn man das mal vergleicht, ich meine, früher sind Leute mit 25 Jahren beim Tagesspiegel Feuilleton-Chef geworden, haben mit 24 große Nachrichtenmagazine gegründet. Also wir müssen auch mal feststellen, dass wir eigentlich in einem vergleichsweise jugendfeindlichen Zeit leben. Also bei uns ist es irgendwie suspekt, wenn einer unter 40 Führungsverantwortung übernimmt. Das war früher, also etwa um die Jahrhundertwende oder Anfang dieses Jahrhunderts oder auch insbesondere natürlich nach dem Krieg. Also das sind ja so die beiden großen Zäsuren. Das war absolut selbstverständlich. Mhm. Ich finde schon, dass ein Mensch mit Ende 30 für eine Führungsposition genug Lebenserfahrung gesammelt haben kann. Und es gibt Menschen, die sind mit 60 noch so unreif, dass es besser ist, sie dort nicht hinzuberufen.
Stimmt es, dass du viel Wert auf Loyalität legst?
Ja, klar. Also das ist überhaupt keine Frage. Es ist die Frage, wie man Loyalität definiert. Ja. Ich würde Loyalität als Integrität definieren. Und wir haben ja auch beim Axel Springer Verlag jetzt drei, sagen wir mal, unternehmenskulturelle Grundprinzipien oder Grundsätze definiert. Das ist Kreativität, das ist die Grundvoraussetzung unseres Geschäfts. Ohne Kreativität im Journalistischen, in den Blättern, ohne Kreativität aber auch im Management, im Vertrieb und überall kann man ja nichts bewegen in unserer Branche. Das zweite ist Unternehmertum. Das ist sicherlich im Gegensatz zu der ersten Eigenschaft, die im Axel Springer Verlag traditionell sehr stark ist. Das ganze Haus ist ja aus einer kreativen, journalistischen Verlegerkultur herausgewachsen. Während das sehr stark ist, ist das zweite Element das Unternehmertum, also wirklich Eigenverantwortung übernehmen, ergebnisorientiert denken, absolut konsequent im Verfolgen der Leistungsziele sein. Das ist sicherlich bei uns im Unternehmen eher unterdurchschnittlich ausgeprägt. Ja, nicht Dinge nach oben delegieren, sondern selbst entscheiden, auch Fehler machen. Und der dritte entscheidende Punkt, deswegen komme ich drauf, ist eben das Stichwort Integrität. Und ohne Integrität geht es in keiner Branche und in dieser Branche eben auch nicht. Und Integrität heißt nicht irgendwelche Nibelungentreue oder irgendwelche Formen von Anpassung, sondern ganz im Gegenteil, Integrität bedeutet Ehrlichkeit und auch die Fähigkeit, eigene Fehlentscheidungen auf die eigene Kappe zu nehmen, nicht Dinge anderen unterzujubeln und diese üblichen konzerntypischen Spielchen und Intrigen zu fahren. Das, glaube ich, ist auf die Dauer für jedes Unternehmen tödlich. Und je höher die Verantwortung ist, je höher die Führungsverantwortung ist, desto wichtiger wird der Charakter. Davon bin ich fest überzeugt. Kompetenz, das kann man lernen und Fachwissen kann man kaufen. Aber Persönlichkeit oder Charakter kann man weder lernen noch kaufen.
Sind Menschen, die besonderen Wert auf Loyalität legen, auch besonders misstrauisch?
Das mag solche auch geben. Ich bin es definitiv nicht. Ich bin überhaupt kein misstrauischer Mensch. Und auch das ist etwas, was ich von Gerd Schulte-Hillen gelernt habe, der mir sagte, es ist besser, ein paar Mal enttäuscht zu werden im Leben, weil man zu gutgläubig war und deswegen vielleicht einen Fehler gemacht zu haben, als immer misstrauisch, skeptisch und dann irgendwann im Endstadium zynisch auf Menschen zuzugehen. Dann wirst du zwar nie enttäuscht, aber es fehlt dir auch unendlich viel Glück und Freude. Und deswegen, ich bin nicht misstrauisch.
Wir klammern jetzt mal die Antwort aus, mangelnde Loyalität. Ich frage, was nimmst du übel?
Ich nehme übel Unehrlichkeit, Feigheit und Unehrlichkeit und Feigheit, die sind schon sehr unangenehm.
Unfähigkeit?
Unfähigkeit nicht so sehr, nee. Unfähigkeit kann man eigentlich gar nicht übel nehmen.
Warum nicht?
Wenn sich einer nicht bemüht, das kann man übel nehmen. Aber Unfähigkeit, das ist ja eine, also die Fähigkeit ist ja nun wirklich, wenn sich einer bemüht, aber es trotzdem nicht kann, dann ist das ja nichts Böswilliges. Das ist ja nichts, was er willentlich tut, sondern es ist ihm nicht gegeben. Er hat es nicht in den Genen gehabt oder er hat es von seinen Eltern, von seinem Umfeld nicht bekommen. Und das, finde ich, kann man ihm nicht übel nehmen.
Die Antwort, ich finde, das ist die Antwort auf die Frage, ob es schwerfällt, Mitarbeiter zu entlassen, hat grundsätzlich immer was Larmoyantes, weil es für den, der gefeuert wird, immer schwerer ist als für den, der feuert. Aber du hast dich erst vor kurzem von zwei Freunden getrennt, von Wolfram Weimer und von Uwe Schuricht. Ist dir die Arbeit am Ende doch wichtiger als Freundschaft?
Also zum einen muss man eine generelle Vorbemerkung machen, die nichts mit diesen beiden Namen zu tun hat, aber die Inflationierung des Begriffs Freunde im Zusammenhang mit mir ist schon bemerkenswert und ich wundere mich selbst immer jeden Tag, wie viele Freunde ich plötzlich habe. Also wer alles mein Freund war schon immer und mein Freund ist und also genau weiß, was der Matthias denkt und so weiter, da muss man immer besonders vorsichtig sein. Also dies sozusagen mal nur als salvatorische Klausel oder generelle Bemerkung vorweg. Und damit ist meine Antwort eigentlich auch schon fast zu Ende, weil ich zu dem anderen, so sehr ich dir, Giovanni, wirklich versuchen möchte, jede Frage zu beantworten, aber dazu möchte ich eigentlich in so
einer man könnte sie auf einer sehr allgemeinen Ebene beantworten.
Hast du einen Vorschlag? Kannst du mir so einen Textbaustein vielleicht?
Ich könnte sehr gut, aber ich finde, dir gehört die Bühne.
Aber verstehe bitte, dass das doch Dinge sind, die immer in einer Reihe von Motiven und Gründen liegen und die sind komplex, die sind zum Teil auch so, dass sie eben nicht für eine Öffentlichkeit geeignet sind und es gibt eben dann einen Punkt, an dem ist es besser, getrennte Wege zu gehen und ich glaube, es ist dann richtig, auch diese Entscheidung zu treffen und manchmal gelingt das im Innenverhältnis auch wesentlich weniger spektakulär, als es im Außenverhältnis vielleicht erscheinen mag.
Ich schiebe es auf eine ganz allgemeine Ebene. Es heißt grundsätzlich, es ist sehr schwer, eine Freundschaft zu pflegen zwischen Politikern und Journalisten, weil immer was Funktionales da ist und weil Politiker offenbar auch darauf trainiert sind, dass irgendwann mal das Weiterkommen, das politische Weiterkommen wichtiger ist als die Freundschaft. Gibt es so etwas auch in Berufen, die so viel Verantwortung mit sich bringen wie deinem?
Also eines ist klar, mit wirklichen Freunden zusammenzuarbeiten und wirkliche Freunde einzustellen, ist ja schon ein sehr formaler Vorgang, ist ungleich schwieriger, als das mit Menschen zu tun, die man kennt, die man beobachtet hat, die man schätzt, aber mit denen man nicht in dieser privaten Weise befreundet ist. Deswegen sollte man besonders vorsichtig sein, wenn man Freunde einstellt. Man sollte es in der Regel nicht tun und nur in seltenen Fällen tun, wenn man sich ganz sicher ist. Und natürlich wird, wenn ein solches Verhältnis da ist, jede Entscheidung, gerade eine negative Entwicklung, natürlich besonders traurig oder tragisch.
Hast du denn Freunde eingestellt in deiner Zeit bei Springer?
Ich habe in dem ganzen Unternehmen zwei wirkliche Freunde eingestellt, aber welche das sind, werde ich auch heute nicht preisgeben.
Aber meine Frage war doch geschickt.
Die war, aber sie war auch leicht zu beantworten.
Themenwechsel. Muss man eigentlich eine spielerische Begabung haben, um Macht auszuüben?
Ja, das ist, glaube ich, wichtig. Also man darf, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, ich glaube, man sollte sich seiner Macht nicht zu sehr bewusst sein. Also wenn das Machtbewusstsein, das spielerische Element dominiert, Und damit meine ich nicht Verantwortung oder Demut vor der Aufgabe. Die muss man in jedem Fall haben. Also, dass man weiß, was man anrichten kann und wie vorsichtig man sein muss. Aber wenn generell dieses spielerische Element in den Hintergrund tritt und einem zu instrumentalisierten und zu technischen Machtbewusstsein Platz macht, dann wird es wirklich gefährlich. Und deswegen glaube ich, dass dieser spielerische Zugang absolut wichtig ist. Der produziert im Übrigen auch Kreativität. Und das ist auch die Grundlage für Fröhlichkeit. Und ohne Fröhlichkeit kannst du es sowieso vergessen. Also das ist schon sehr, sehr wichtig.
Wie sieht denn bei dir die spielerische Seite aus?
Weiß ich nicht. Nee, wirklich, weiß ich nicht. Also kann ich nicht sagen. Also spielerisch die Dinge auf leichte, bisweilen humoristische Weise anzugehen, mit Dingen auch spielerisch ausprobierend umzugehen und einfach auch Vergnügen und Spaß dabei zu haben. Aber ich kann jetzt keine, auch da kann ich dir jetzt keine spielerische Technik oder Methode anbieten, dann wäre es ja auch nicht mehr spielerisch. Das, ich glaube, das Wesen des Spielerischen ist, dass es ja nicht bewusst ist.
Ich könnte ja ein Beispiel vorformulieren. Ja? Spielerische Seite könnte sein, Projekte ins Leben zu rufen und gucken, ob sie funktionieren.
Ja.
Spielen könnte aber auch sein, ich versuche es mal mit diesem Mann oder mit dieser Frau auf dem Posten, gucke mal, ob das geht und sonst ziehe ich ihn wieder ab.
Nun, beides ist mit Einschränkungen richtig. Also was die Personalpolitik betrifft, so tendiere ich absolut dazu, Menschen schneller eine Chance zu geben, aber in der Tat die Chance dann auch wieder zu entziehen. Dabei muss man natürlich aufpassen, dass man Menschen nicht verbrennt. Also wenn man vorher erkennen müsste, dass jemand es nicht kann, dann ist es ein Fehler, diese Entscheidung zu treffen. Da kann man die nicht mit Spielerischem rechtfertigen. Aber grundsätzlich denke ich da wirklich sehr amerikanisch und sage, schnell eine Chance geben und nicht sagen, hier müssen erst 10, 15 Jahre Seniorität vorhanden sein oder irgendwelche nachgewiesenen Schulterklappen. Das kann auch anders, kann auch schneller gehen. Aber wie gesagt, um diese Einschränkung, man darf die Menschen dabei nicht überfordern und zerstören. Was das Projekthafte betrifft, das ist ein absolut gutes Beispiel und das kann man auch sehr konkret bei uns im Unternehmen feststellen, dass wir mehr und mehr dazu übergehen, im Sinne einer kreativen Innovationskultur neue Dinge auszuprobieren und zwar nicht mit einem riesigen Investitionsbudget, mit einer gigantischen Marketingkampagne, mit einer ein Jahr arbeitenden Entwicklungsredaktion, die dann durch drei Marktforschung so lange rundgeschliffen wird, bis das Objekt jede Ecken und Kanten und jedes Charisma, jede Persönlichkeit verloren hat, sondern Dinge einfach mal schnell auf die Rampe schieben, sagen, da hat einer eine wirklich überzeugende Idee, die hat er gut präsentiert, da soll er erarbeiten, wenn das Konzept überzeugt, dann probieren wir es, dann machen wir eine Testeinführung. Und dabei haben wir tolle Resultate. Also ein Beispiel, mit dem wir sicherlich keine Pulitzerpreise gewinnen werden, aber ist diese neue Zeitschrift Tierbild, die als Idee von einem Redakteur der Bild am Sonntag eines Tages in der Diskussion war. Und haben wir gesagt, das ist eine interessante Idee, das können wir uns vorstellen, dass das funktioniert, mach mal so ein Heft. Dann hat der so ein Heft gemacht mit Bordmitteln aus der Struktur der Redaktion heraus. Wir fanden das Heft gut. Haben wir gesagt, gut, machen wir mal eine Testeinführung. Und es stellte sich raus, die erste Ausgabe hat in der Auflage doppelt so viel verkauft wie der bisherige Marktführer. Und wir hatten gedacht, na gut, im Vertrieb wird es ein Erfolg werden, aber Anzeigengeschäft gibt es da bestimmt nicht und in dem Umfeld schon gleich gar nicht. Und das Blatt hatte 25 bezahlte Anzeigenseiten. Da haben wir gesagt, jetzt machen wir noch eine zweite Ausgabe. Und die zweite Ausgabe hat auch funktioniert. Jetzt haben wir gerade vor 3 Tagen beschlossen, wir machen noch mal 6 und wahrscheinlich werden wir dann, wenn die auch noch erfolgreich sind, sogar den Titel richtig einführen. Und das ist ein Beispiel und so würde ich gerne an mehreren Stellen im Unternehmen die Schwelle für neue Produkte, für neue Ideen einfach niedriger machen. Und dazu gehört natürlich auch, dass wenn dann mal was nicht funktioniert, dann darf es eben auch nicht der große Flop sein, wo dann alle sagen, ja, da hat XY eine Pleite hingelegt, deswegen kann der hier nichts mehr werden. Mhm. Sondern damit muss man umgehen. Das ist eben auch so eine sehr deutsche Eigenschaft, dass wir ein völlig verklemmtes Verhältnis zu Misserfolg oder zur Pleite haben. In Amerika sagt man, der hat da einen Misserfolg hingelegt, da wird er daraus gelernt haben, nächste Chance. Mhm. Gut, wenn es einer 3-mal, 5-mal hintereinander macht, dann muss man sagen, irgendwann scheint es ein Strukturproblem zu sein. Aber einfach nochmal eine Chance geben.
Rein beruflich. Vor welcher Entscheidung hast du bislang am meisten Angst gehabt? Oder kennst du Angst gar nicht?
Angst jetzt im Zusammenhang mit Entscheidungen, ich würde sagen, kann man das so formulieren, welche am schwersten gefallen sind? Oder willst du das Wort Angst? Weil Angst, da müsste ich nochmal nachdenken, ob ich wirklich Angst vor einer Entscheidung? Nein, habe ich nicht.
Wäre das ehrenrührig, Angst vor einer Entscheidung einzustehen?
Nein, wäre es auch nicht. Aber Angst ist nicht das Gefühl, was es beschreibt.
Gut, also welche Entscheidung ist am schwersten gefallen?
also sicherlich sehr, also ganz klar sehr, sehr, sehr wegweisende Entscheidungen, die sicherlich in der Frage Zusammenführung zweier Redaktionen, absolute Tabuentscheidung, da muss man schon sagen, das überlegt man sich besonders gründlich und klopft es nach besonders vielen Seiten ab. Die schwersten Entscheidungen und diejenigen, wo vielleicht auch ein Wort wie Angst am ehesten angebracht wäre, sind natürlich schon die schweren Personalentscheidungen. Das ist schon so.
Und was deine eigene Karriere anbelangt, welche Entscheidung ist dir da am schwersten gefallen, also welcher Wechsel?
Da muss ich ganz offen sagen, das war immer zu spielerisch, als dass ich dort Angst gehabt hätte. Also auch meine berufliche Entwicklung ist ja außerordentlich spielerisch, wenn du so willst, verlaufen. Da ist ja nichts Geplantes gewesen, dass man gesagt hat, jetzt muss ich das machen, dann wird das irgendwann draus und dann tue ich als nächstes das.
Wär's für dich
insofern ist da keine Entscheidung schwer gefallen. Es könnte höchstens sagen, Phasen, die einem besonders schwer gefallen sind, die gab es natürlich. Ja.
Wäre es für dich auch spielerisch leicht, die Position, die du jetzt hast, aufzugeben?
Natürlich nein. Also auf die Frage kann es sozusagen sowieso keine andere Antwort geben, aber in diesem Fall gibt es auch wirklich ganz tief empfunden keine andere. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich muss allerdings einschränkend dazu sagen, dass ich dieses Gefühl auch schon in der Chefredaktion der Welt gehabt habe. Auch das war eine Aufgabe, die aufzugeben ich mir eigentlich nicht vorstellen konnte.
Du hast zwei große Konzerne kennengelernt, Gruner und Jahr und Springer. Was ist bei Gruner und Jahr vor allem anders als bei Springer?
Das ist eine wirklich sehr spannende Vergleichssituation, weil ich glaube, dass die beiden Unternehmen in gewisser Weise absolut komplementäre Stärken und Schwächenprofile haben. In Kürze formuliert ist bei Springer die kreative Kultur, die journalistische Kultur, das Gespür für Journalismus, den Umgang mit journalistischen Talenten, das Entwickeln von Produkten viel, viel ausgeprägter.
Bei Springer?
Bei Springer. Das ist die ganz große Kraft dieses Unternehmens. Dafür ist die Professionalität in der betriebswirtschaftlichen Stringenz, die Renditeorientierung vom Investitionsantrag, also zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich das hier ausplaudern darf, aber bei Springer kam ich an im Vorstand und da wurde eine Investitionsentscheidung getroffen und dann habe ich gesagt, und welche Milestones haben Sie hier gesetzt? Da gucken die mich alle an und sagten, Milestones, wie Milestones? Da sage ich, also was ist das Abbruchkriterium? Wann ist die Investition nicht erfolgreich und wann? Das merken wir doch. Also ja. Klar, das kann man auch sagen, dass man das merkt. Aber das ist trotzdem, glaube ich, ein ganz schönes Beispiel dafür, dass dieses betriebswirtschaftliche Denken in diesem Unternehmen nicht optimal entwickelt ist. Und das ist natürlich umgekehrt bei Gruner und Jahr. Also wirklich absolut komplementär der Fall. Da ist eben die betriebswirtschaftliche Stringenz, 15% Eigenkapitalrendite, eine absolut, also irgendjemand sagte mir, das ist ein ganz interessanter Satz, der sagte mir, wissen Sie, bei Springer sagen Sie, welchen Journalismus wollen wir machen und was kostet das? Bei Gruner und Jahr sagen Sie, wie viel Geld haben wir und welchen Journalismus können wir uns dafür leisten? Das ist sicherlich etwas überspitzt, aber ich glaube, da ist was dran. Das eine ist manageriell sehr stark, das andere kreativ sehr stark. Und interessanterweise sehe ich genau darin eigentlich meine Aufgabe, dieses im Axel Springer Verlag in eine Balance zu bringen, weil die wirkliche Grundvoraussetzung zum Erfolg, nämlich diese kreative Kraft, die haben wir. Und wenn wir das andere jetzt noch dazu entwickeln können, dann glaube ich wirklich, dass dieses Unternehmen absolut unschlagbar gut aufgestellt ist. Und dass das nun ausgerechnet von einem Journalisten gemacht werden soll, kann man entweder als verquer bezeichnen oder aber als glückliche Fügung. Denn auch in der Politik ist es so, dass die härtesten Sozialreformen in aller Regel nur die Sozialdemokraten durchsetzen, weil sie einfach andere Durchsetzungsmöglichkeiten haben. Mir kann eben schwerer das Argument in den Weg gestellt werden. Also Herr Döpfner von Redaktion, verstehen Sie sich nicht, da halten Sie sich jetzt mal raus. Hier kann man keine modernere Ablaufstruktur einführen. Das geht hier nicht. Dieses Argument, mit dem Argument wird man dieses Management schwerlich bremsen können.
Die politische Unabhängigkeit von Redaktionen, ist das bei Gruner und Jahr vorbildlich?
Also da kann ich nur sagen, das gehört zu den großen Legenden, da kann ich überhaupt keinen Unterschied sehen. Ich habe bei Gruner und Jahr glaube ich, mehr Anrufe in meinen Chefredaktionszeiten von sogenannten Vorgesetzten oder auch wirklichen Vorgesetzten bekommen, als ich das in meiner Zeit bei Axel Springer bekommen habe. Also das ist ein alter Mythos, dass bei Axel Springer irgendjemand
in der... Mit dem Ziel, politisch eine gewisse Position einzunehmen?
Ja, politisch oder personell oder so, wie muss man da so streng schreiben und so weiter. Ja, ist so, also da gibt es ja immer so diese Grauzonen, wo man dann schon genau spürt, welche Richtung jetzt ein Anruf nimmt. Und da kann ich nur sagen, das habe ich bei Springer weder erlebt als Chefredakteur, noch habe ich solche Anrufe selbst je getätigt. Es gibt bei uns keine politischen Richtungsanweisungen. Es gibt die Präambeln. Wir haben 5 publizistische Grundprinzipien. Das ist die deutsche und europäische Einheit. Das ist die Aussöhnung mit den Juden und die Unterstützung der Lebensrechte des Staates Israel. Das ist die freie soziale Marktwirtschaft. Das ist die Solidarität mit den Vereinigten Staaten. Und das ist die Bekämpfung jeglicher Art von politischem Totalitarismus. Und das sind für mich ganz wunderbare Eckpfeiler eines liberal-konservativen bürgerlichen Weltbildes. In diesem Weltbild bewegen wir uns. Das ist Werte geprägt, aber es ist nicht parteipolitisch geprägt. Dass sich daraus in den einzelnen Redaktionen dann parteipolitische Präferenzen oder polemische Kommentare ergeben, halte ich für absolut das Natürlichste der Welt. Und das gibt es im Übrigen in allen deutschen Klein- und Großverlagen. Nur manche reden ein bisschen mehr darüber oder über manche wird ein bisschen mehr geredet und andere, die tarnen das dann so hinter vermeintlicher Objektivität. Aber wissen Sie, weißt du, da ist ich sehe da keine großen Unterschiede. Also man stelle sich mal vor, die Bild-Zeitung hätte einen Titel gemacht wie der Stern, ich oder ja. Da möchte ich wirklich mal wissen, was da los gewesen wäre. Ja. Und insofern...
Naja, es heißt zum Beispiel, dass der Gruner- und Jahr-Vorstand eher für Stoiber gewesen wäre als für Schröder. Das hat man dem Stern nicht angemerkt.
Ja, aber man hat dem Wahlergebnis auch nicht angemerkt, wo ich für bin, ja.
Ja, das ist ein großer... Hat dich das erstaunt, dass man eine Wahl gewinnen kann gegen Bild und Welt?
Ach nein, überhaupt nicht. Das ist eine völlige Überschätzung der Medien. Generell, ich meine, Giovanni, wir tendieren dazu, uns zu überschätzen und andere Politiker überschätzen uns noch mehr. Medien sind Trendverstärker. Sie verstärken eine Tendenz, die vorhanden ist. Sie verstärken eine Stimmung, die in der Bevölkerung vorhanden ist. Mir ist kein Beispiel bekannt in der demokratischen freien Presse, muss man dazu sagen. Ich rede jetzt nicht von gezielter Propaganda, aber in der freien Presse ist mir kein Beispiel bekannt, wo Medien eine nicht vorhandene Stimmung hätten kreieren können und dann noch politisch durchsetzen können. Das gibt's gar nicht. Und insofern glaube ich wirklich, wir sollten uns da nicht zu wichtig nehmen.
Stellen wir uns mal das Undenkbare vor.
Ja.
In einem deiner Blätter würde eine Kampagne gegen irgendjemand gefahren werden. Würdest du da einschreiten?
Giovanni, wenn du mir mal eine Kampagne definieren würdest, das ist nämlich immer interessant. Also im einen Fall ist es eine etwas zugespitzte politische Meinungsäußerung oder ein in Folge vorgetragener Kampf für die richtige Sache. Im anderen Fall ist es eine Kampagne. Nein, ich kann dir die Frage ganz humorlos beantworten. Ja, ich würde einschreiten, wenn ich den Eindruck hätte oder wenn ich hin und wieder auch den Eindruck habe, dass Dinge einseitig überzogen werden, übertrieben werden, dass die Gesetze der Handwerklichkeit verletzt werden. Das muss eigentlich der entscheidende Punkt sein. Es gibt journalistische, handwerkliche Grundstandards. Und diese Grundstandards sind im Übrigen, um das auch gleich vorwegzunehmen, natürlich bei einer Boulevardzeitung, die jeden Tag 11,5 Millionen Leser erreicht und erreichen muss, sind sie natürlich andere als bei einer feinsinnigen Literaturzeitschrift, die 30.000 Hochgebildete erreichen muss, oder bei einer Zeitung wie dem Tagesspiegel, der irgendwo dazwischen liegt. Das ist nun mal so. Und da gibt's Gesetze des Handwerks und es gibt Gesetze des menschlichen Anstands. Und wenn diese Prinzipien verletzt werden, dann sollte man ein Gespräch führen.
Und gab es solche Gespräche in den Wochen vor den Bundestagswahlen?
Wir haben also in den Wochen vor den Bundestagswahlen habe ich mich besonders zurückgehalten, weil da sicherlich auch die Sensitivität in Redaktionen besonders ausgeprägt ist. Also da ist ja nun jedes Auftauchen oder jeder Anruf nun in besonderer Weise beobachtet und suspekt. Aber sagen wir mal, wir unterhalten uns immer wieder über Dinge, wo ich den Eindruck habe oder wo andere Kollegen den Eindruck haben, das war nicht in Ordnung. Klar, das gibt es in einem Haus, wo so viele Menschen so viele Zeitungen machen.
Der Bundeskanzler behauptet ja, es ist so schwer, Reformen durchzusetzen in diesem Land, weil egal, was man vorhat, jeder schreit auf, der betroffen ist. Würdest du in diesem Teil der Analyse zustimmen?
Dass Menschen veränderungsfeindlich sind und insofern reformunfreudig, das ist also eine Binsenweisheit und die ist sozusagen jeden Tag, jederzeit erkennbar. Die ist absolut menschlich. Es geht uns selber ja auch so. Das ist, glaube ich, bis zu einem gewissen Punkt bei jedem Menschen ausgeprägt. Nur ich glaube, dass man die Wähler und das sogenannte Volk nicht unterschätzen sollte. Und die Aufgabe von Politik ist es zu führen und gewählt auf Zeit Risiken einzugehen. Und das Schlimme ist, und das halte ich wirklich für einen ganz gravierenden Missstand, und das ist auch ein Missstand, der in einer Mediendemokratie, in einer zu stark auf Medien fixierten Demokratie verstärkt worden ist, dass Politiker über Meinungsumfragen, Meinungsforschungsinstitute und über das, was sie in der Zeitung lesen, glauben, rauszufinden, was die Menschen wirklich wollen und was den Menschen zumutbar ist. Und sie fragen zu selten, was ist eigentlich richtig? Und dieses Wort, es ist politisch nicht durchsetzbar, ist ein ganz grauenvolles Wort. Ein Wort, das in der Politik wie auch in Unternehmen verbreitet ist und für mich immer ein Ausweis von Führungsschwäche ist. Wir müssen uns nicht fragen, was politisch durchsetzbar ist, sondern wir müssen uns fragen, was ist politisch richtig, und dann müssen wir versuchen, so viel wie möglich davon durchzusetzen.
Welche Linie würdest du denn im politischen Teil der Bild-Zeitung im Moment erkennen?
Welche Linie? Die Bild-Zeitung ist natürlich sehr kritisch mit dem, was im Moment von dieser Bundesregierung an Reformen oder Nichtreformen.
Ist es eine Stimme der Vernunft oder eine Stimme der Empörung?
Nein, Bild ist immer natürlich eine sehr emotionale Stimme. Bild ist nicht die Stimme der Vernunft. Das wäre ja furchtbar. Also das wäre ja grauenvoll, wenn Bild die Stimme der Vernunft wäre. Nein, nein. Das kann es gar nicht sein. Bild ist das Herz, der Bauch, die Emotionen eine sehr leidenschaftliche, laute Stimme. Aber das Interessante ist, die Stimme ist immer dann unglaublich willkommen und wird von allen gehegt und gehätschelt, wenn sie einen zarten, leidenschaftlichen Sirenengesang anstimmt. Das tut sie auch gelegentlich. Aber wehe, wenn diese Stimme mal kritisiert oder jemandem wehtut, was sie natürlich bei der Lautstärke, die sie hat, zwangsläufig auch tut, dann wird doch mit sehr anderen Gesetzen gemessen. Und ich glaube, da muss man auch aufpassen, da ist viel Selbstgerechtigkeit im Spiel. Ich will nicht alles rechtfertigen, was in Boulevardzeitungen geschrieben wird. Das liegt in der Natur der Sache, dass da auch viele Verletzungen und Fehler passieren. Aber wir sollten schon versuchen, gerecht zu sein. Und da gilt dieser Satz, wer mit den Mitteln des Boulevardjournalismus im Aufzug nach oben fährt, der fährt dann auch mit diesen Mitteln wieder nach unten. Was wir nicht verstehen können, ist, wenn Prominente ein solches Medium nutzen, um ihren eigenen Marktwert in astronomische Höhen zu treiben und dann aber unheimlich empfindlich regieren, wenn mal an der falschen Stelle eine nicht so angenehme Szene aus ihrer Ehe in der Zeitung steht. Da muss man schon konsequent sein. Und die Menschen, die rausgehalten werden wollen, die bleiben auch draußen.
Ich habe dich zuletzt gesehen bei der Trauerfeier für Rudolf Augstein. Kurz danach erschien in der Taz ein Artikel, dass nach dem Tod der Gründergeneration unsere Generation dabei sei zu versagen. Da wurdest du als Beispiel genannt und der eine oder andere noch.
Habe ich gar nicht gelesen, echt?
Ja. Was kannst du tun, um Qualitätsjournalismus, unabhängigen Journalismus in Deutschland weiter aufrechtzuerhalten?
Also zunächst mal zum ersten Teil der Frage, dass eine Generation versagt, das ist immer so ein absolutes Klischee. Interessanterweise versagt immer jede Generation, solange es die Generation gibt. Und wenn man dann rückblickt, sozusagen in der Verklärungsphase auf die Generation guckt, dann stellt man fest, dass es ein paar gab, die nicht versagt haben. Insofern, hinter irgendwelchen Generationenklischees sollten wir uns nicht verstecken. Ich glaube, dass wahrscheinlich jede Generation relativ den gleichen Prozentsatz an Hochbegabten und völlig Unbegabten, an Charakterschweinen und wirklich anständigen Kerlen hervorbringt. Deswegen ist jeder dazu aufgerufen zu gucken, was er selber dazu beitragen kann. Und genau die Frage hast du auch gestellt. Ich denke, dass es da keine spektakulären Rezepte gibt und mit irgendwelchen sehr moralischen Statements sollte man auch sehr vorsichtig sein, aber feststeht, dass das im Grunde meine zentrale Motivation ist, mit pragmatischen Mitteln mit Mitteln unternehmerischen Erfolges, der die Voraussetzung für alles ist, ein möglichst hohes Qualitätsniveau bei den bestehenden Titeln, Zeitungen und Zeitschriften, aber vielleicht auch bei ganz vielen neuen, die in ganz vielen Segmenten noch entstehen können, zu schaffen, weil ich Journalismus liebe, Sprache liebe und...
Gut, ich versuche es ein bisschen konkreter zu machen, weil Sprache und Journalismus lieben wir ja alle.
Nee, aber Entschuldigung, nur da kannst du ansetzen. Du kannst nur ansetzen, indem du beiträgst dazu, dass die richtigen Leute ausgebildet werden, dass die richtigen Leute richtig ausgebildet werden, dass sie ein Sensorium für Sprache, für Recherche, für journalistische Standards, für das, was man tun kann und das, was man nicht tun kann, bekommen. Nur da kannst du ansetzen. Du kannst nur bei den Regeln unseres Handwerks, ich kann doch nicht jetzt die Politik oder die Bundesrepublik Deutschland irgendwie besser machen. Ich kann doch nur ansetzen und sagen, wir müssen die richtigen Leute holen, den richtigen Leuten die richtigen Ziele vermitteln und die in unserem Unternehmen so entwickeln, dass ordentliche Produkte entstehen.
Du hast ja ein Wort gesprochen, was für Furore gesorgt hat. Du hast gesagt, wenn du dir die Zukunft der überregionalen Qualitätszeitungen vorstellst, dann könntest du dir vorstellen, dass nur zwei Titel übrig bleiben. Wäre es in deinem Sinne begrüßenswert, wenn zum Beispiel auf der einen Seite eine bürgerlich-konservative große Zeitung wäre, wie die FAZ, unterstützt durch Springer, und auf der anderen Seite eine liberal-linke Zeitung, wie etwa die Süddeutsche Zeitung, unterstützt durch einen anderen Großkonzern?
Also zunächst mal diese Prognose, die ich, oder dieses Gedankenspiel, das ich angestellt habe, gehört zu den Prognosen, von denen ich mir am sehnlichsten wünsche, dass sie nicht eintreffen. Das habe ich auch dazu gesagt. Nur... wir müssen ja die Dinge sehen, wie sie sind. Und ich muss sagen, kurz nachdem ich das gesagt hatte, schlugen ein paar Granaten ein in der deutschen Presselandschaft. Da wurde es mir selbst etwas mulmig, wie schnell diese Dinge sich entwickeln und wie schnell das einzutreten scheint. Ich würde es mir nicht wünschen. Ich würde mir möglichst große Titelvielfalt wünschen. Ich schließe aber nicht aus, dass es in einem Konzentrationsprozess, der nun mal angefangen hat, dass es da auch überregionale Titel geben kann, die verschwinden oder die in neuen Strukturen aufgehen. Es ist ja zum Beispiel auch denkbar, dass Allianzen entstehen, die vielleicht noch zwei Zeitungen erhalten, also zwei unterschiedliche Titel mit unterschiedlichen Blattprofilen, die aber letztlich von einer Verlagseinheit gemacht werden und auch redaktionell sehr stark kooperieren. Das ist etwas, was ich nach wie vor oder beziehungsweise nach der aktuellen Entwicklung der Dinge mehr denn je nicht ausschließen würde. Wie die sich dann zusammensetzen, das muss man mal sehen. Vielleicht wird es ja noch mal was mit dem Tagesspiegel und mit der Welt. Ja, ist ja auch möglich. Also wenn da das Kartellamt bei euch Schwierigkeiten macht. Nein, ich will nur sagen, ich glaube, da kann man nicht so klare Prognosen geben, wie sich das zusammensetzt. Aber ich glaube schon, dass es Konzentration geben wird. Und dann kommt irgendwann wieder ein Tag, da entstehen dann wieder ganz kleine neue Dinge. Also ich bin, was unsere Branche betrifft, absolut kein Kulturpessimist, überhaupt nicht. Es sind Wellen.
Aber eine wichtige Erfahrung offenbar aus deiner Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender scheint es zu sein, dass man wie ein Politiker auf fast jede Frage antworten muss. Vorsichtig.
Ja, es gehört natürlich zu unserer gemeinsamen Ausbildung, dass man als Journalist durch Fragen immer versuchen muss, die Menschen dazu zu verleiten, etwas zu sagen, was sie eigentlich nicht sagen wollten. Aber das ist ja eine Frage des sportlichen Wettstreits, wie weit man in diesen Dingen geht. Ich finde, dass ich mich schon bemüht habe, dir auf ein paar Fragen auch sehr konkrete Antworten zu geben. Aber
es war kein Vorwurf, nur eine Feststellung.
Ja, ich weiß nicht, ob die Feststellung richtig ist. Ich würde es bestreiten.
Also du würdest dich im Moment als besonders offen definieren.
Ich würde mich gemessen an der möglichen Offenheit, die man ohne eine irgendwie krankhafte Neigung zum Exhibitionismus zu besitzen in einem so kleinen
Kreis. Ich kann dich beruhigen, Kreis, du bist meilenweit davon entfernt.
Ich finde diese Offenheit, darum bemühe ich mich.
Okay. Wir kommen langsam zum Schluss, um auch unsere Millionen Zuschauer nicht zu ermüden. Im Januar hast du die berühmte Verkaufsoption für den 11,5% Anteil an der ProSiebenSat.1 Media AG geltend gemacht. Wäre dieser Showdown vermeidbar gewesen, wenn du nur mit Kirch verhandelt hättest?
Nein, diese Entwicklung war absolut unvermeidbar. Es wird in der Öffentlichkeit gerne so gesehen, und ich kann das ja auch verstehen, als wenn das sozusagen jetzt ein triumphaler Feldzug gewesen wäre. Ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen, dass das eine Situation war, in der wir eine Option hatten, die bis zu einem bestimmten Datum gilt, nach diesem Datum verfällt. Ein Management, das gerade antritt, dieses Unternehmen zu führen, bekommt eine solche Option auf den Tisch und verbindet damit die Frage, lösen wir sie ein, lösen wir sie nicht ein. Hätten wir sie nicht eingelöst zu ihrem spätestmöglichen Zeitpunkt, hätten wir uns definitiv an diesem Unternehmen in unverzeihlicher Weise versündigt. Wir hätten im Übrigen auch ganz konkret Aktionärsbetrug, Aktionärsverrat begangen, was ja ganz offenkundig ist, wenn man einem Aktionär dieses Unternehmens einen Betrag in dieser Größenordnung stundet oder beziehungsweise schenkt und andere damit benachteiligt. Insofern, man muss klar sagen, es gab wirtschaftlich und juristisch keine Alternative zum Ausüben dieser Option. Was damit verbunden sein würde, das allerdings ahnten wir nicht nur, das wussten wir, dass wir so schnell, so klar diese Auseinandersetzung, die wirklich, das darf ich schon sagen, das Schwerste war, was ich bisher beruflich erlebt habe, dass wir so schnell und so klar diese Auseinandersetzung würden für uns entscheiden können, das stand damals nirgendwo geschrieben. Und deswegen ist es natürlich schon ein sehr schönes Erlebnis auch für dieses Management, für dieses Unternehmen, weil wir in einer ungeheuren Weise zusammengestanden haben. Das Gefährlichste in einer solchen Situation ist, wenn dann irgendeiner versucht, der Schlauere zu sein und hintenrum irgendetwas zu machen oder irgendetwas zu dealen. Standfest zu bleiben, zu sagen, wir tun das, was wir nach Recht und Gesetz und Anstand tun können, aber mehr nicht und wir verhalten uns ordentlich. Das haben alle durchgezogen, das ist vom Unternehmen breit unterstützt worden und das war eine tolle Erfahrung. Deswegen bin ich jetzt froh, bin ich sehr glücklich und dankbar, dass es so gelaufen ist. Aber irgendein Gefühl des Triumphs verbindet sich damit nicht, denn es ist ja schon auch...
Ich habe hier eine ganz andere Frage gestellt. Ich habe mitnichten gefragt, ob ein Gefühl von Triumph sich einstellt.
Sondern, ja, siehst du, jetzt habe ich wie ein Politiker auf etwas länger geantwortet und ausführlicher geantwortet, als du gefragt hast.
Ich meine, du hast viel von Mythen und Legenden heute Abend gesprochen. Auch in deinem Haus heißt es, vielleicht wäre das Ganze für Kirch glimpflicher ausgegangen, wenn Dieter Hahn sich nicht daran beteiligt hätte.
Das ist eine interessante Theorie.
Nicht ganz falsch mit aller Wort. Matthias, warum sind alle Menschen, die ich kenne, die in Potsdam leben, so begeistert von ihrer Stadt? Besonders, wenn sie aus dem Westen kommen.
Ich kann es auch nicht erklären. Also nur muss man sagen, ich bin ja sehr geschlagen, weil ich in Bonn geboren worden bin und in Offenbach aufgewachsen bin. Schlimmer kann man es ja nicht erwischen, zweimal hintereinander. Insofern war es relativ leicht für Potsdam. Aber ich muss auch sagen, ich bin fest davon überzeugt, dass es in Deutschland keine schönere Stadt gibt als Potsdam. Und zwar schön im ganz wörtlichen Sinne. Ich kann nur sagen, als ich zum ersten Mal nach Potsdam gekommen bin, vor vielen Jahren haben wir in Berlin gelebt und sind jetzt für ein Wochenende rausgefahren, da habe ich wirklich, also das war das, was man Liebe auf den ersten Blick nennt. Ganz kitschig, aber es war so. Also über die Klinecker Brücke zu fahren und diesen Blick bei einer schönen Nachmittagssonne, das ist einfach, für Augenmenschen ist das höchste der Gefühle. Und das ging so weiter. Diese Liebe auf den ersten Blick hat sich fortgesetzt und das geht mittlerweile so weit, also das ging ja so weit, dass ich im Grunde die Entscheidung getroffen habe, in Potsdam irgendwann zu leben, ohne je zu wissen, ob ich in Berlin oder irgendwo in der Nähe mal würde arbeiten können. Aber es ist auch jetzt so, dass ich eigentlich das Gefühl habe, das ist meine Heimat. Bei mir ist es ganz stark geprägt. Ich bin ein Augenmensch und Potsdam ist eine Stadt für Augenmenschen. Es gibt keine schönere Stadt.
Und stimmt es, dass mittlerweile Touristenbusse in der Nähe von Potsdam herumfahren und zeigen, da wohnt Günter Jauch, da wohnt Wolfgang Job, da wohnt Matthias Döpfner?
Also diese Touristenbusse, die gibt es seit langem. Mit denen bin ich früher hier auch mal rumgefahren. Und was die mittlerweile sagen, weiß ich nicht.
Aber du hast es ausprobiert.
Ich bin mit denen gefahren, ja, klar. Ja.
Matthias, ich muss dich mit einem ungeheuerlichen Gerücht am Schluss konfrontieren. In der großen Hoffnung, dass du jetzt nicht aufstehst und gehst, vor Empörung. Es heißt, du würdest ungemein gerne lachen.
Jetzt muss ich versuchen, ernst zu bleiben, oder wie?
Würdest du das dementieren?
Nein.
Es heißt, auch wenn du anfängst zu lachen, wird es gefährlich, weil dann hörst du nicht mehr auf.
Das muss wirklich jemand erzählt haben, der mich in solchen Situationen schon beobachtet hat. Das ist leider wahr, ja. Und das passiert immer dann, wenn es eben überhaupt nicht passt.
Zum Beispiel das letzte Mal?
Oh Gott.
Das ist jetzt ein Fall, den dürfte ich wirklich nicht erzählen. Aber ich sage, ich nehme mal zwei Beispiele, die vielleicht diese Deformation deutlich machen. Also einmal... Einmal habe ich bei einem Journalistenpreis, ich sage jetzt nicht welchen, um den Veranstalter nicht bloßzustellen, wurde ich zusammen mit anderen Preisträgern, wurden wir auf die Bühne geführt. Und das war einfach eine so völlig groteske Situation. Das war so steif, so irgendwie unelegant und grotesk, dass ich plötzlich da oben auf der Bühne stand und während diese feierliche Preisverleihung stattfand, wirklich in ein absolut pubertäres Dauergrinsen, Lachen, das mich dann irgendwann schüttelte, verfiel. Ja. Der zweite Fall, aber das weiß ich nicht, ob ich das wirklich hier erzählen sollte, aber ich tue es jetzt, damit Sie auch sehen, wie pubertär das wirklich ist. Es ist so, dass wir in einer Konferenz, Redaktionskonferenz der Welt uns mit dem Logo, glaube ich, auseinandersetzen. Es ging um Relaunch und das Weltlogo und es war eine große Runde und eine sehr eigentlich auch formelle Konferenz. Und dann geriet eine Kollegin ins Schwärmen über einen mittelalterlichen Kupferstecher. Der die besten Weltkarten aller Zeiten eben hergestellt hat. Und sie begeisterte sich so für diesen Kupferstecher, bis sie irgendwann den Satz sagte, er war damals Europas bester Stecher. Und sie sagte diesen Satz im Raum. Und ich guckte einem gegenüber an und sah, wie der sich so irgendwie nur mühsam beherrschen konnte. Und da war es mit meiner Fassung wirklich vorbei. Ich habe dann da vorne gesessen und konnte einfach 10 Minuten diese Konferenz nicht mehr weiterführen, weil ich mich, je grotesker die Situation wurde, desto weniger beherrschen konnte. Aber
Ich kenne eine ähnliche Geschichte, aber das liegen alle so weit zurück, dass du in eine Konferenz reingegangen bist und dann kam ein verdienter Kollege aus dem Feuilleton der Welt und hatte eine Krawatte mit Holzmuster an. Worauf du rausgehen musstest, nach 5 Minuten wieder reinkamst und wieder anfingst zu zittern.
Also, Giovanni, ich würde dich jetzt bitten, abzubrechen, sonst droht dir noch akute Gefahr.
Ich bedanke mich für das Gespräch und Ihnen für Ihre Geduld.